Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio und diesen Themen. Schnee, Wind und Kälte. Der Wintereinbruch macht den Menschen in Nord und Ost zu schaffen. Warnung, Impfung und Lockerungsdebatte. Vor der Bund-Länder-Runde zu den Corona-Maßnahmen am Mittwoch wird vorbereitet und gerungen. Und Protest, Drohung und Wahlankündigung. Die Lage in Myanmar eine Woche nach dem Putsch. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich dann im Anschluss mit dem Prozess gegen den mutmaßlichen Islamistenführer Abu Wala in Celle. Mitten im Lockdown kam für die Mitte Deutschlands, den Osten und den Norden seit der vergangenen Nacht der Flockdown dazu. Also ergiebige Schneefälle mit Verwehungen, dazu eisige Kälte. Das führte zu Autobahnsperrungen, dem Ausfall von Zugverbindungen und Unfällen. Zwei Tote wurden in Nordrhein-Westfalen gefunden, in Bielefeld und in Rees. Ob sie aufgrund des Wetters starben oder ihr Tod andere Ursachen hat, ist unklar. Fest steht dagegen, die Temperaturen in der Nordhälfte des Landes sinken weiter. Gesamtblick hat Johannes Kulms.
Ein scharfer, eisiger Wind bläst seit Tagen durch Kiel und wühlt die Ostsee auf. Der Wasserstand ist deutlich höher als sonst. In der Nacht zum Dienstag könnten sowohl in der Kieler wie auch der Lübecker Bucht die Wasserstände einen knappen Meter über das Normallevel klettern, so die Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Der Schneefall in Schleswig-Holstein war bisher weniger stark als befürchtet. Doch in der Nacht zum Dienstag könnte sich das ändern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Schneefällen bis zu 45 cm und Schneeverwehungen, vor allem in Ostholstein und angrenzenden Kreisen. In der Mitte und insbesondere im Osten von Deutschland waren die Auswirkungen in den letzten 24 Stunden deutlich heftiger. Auf der A4 bei Dresden staute sich der Verkehr in der Nacht zum Montag zeitweise auf bis zu 30 Kilometer. Auch bei Gera mussten die Insassen von Autos und stillstehenden LKWs wegen der starken Schneefälle auf der Autobahn ausharren. Das technische Hilfswerk leistete Hilfe, so gut es konnte.
Ganz überraschend ist es nicht, aber solche Mengen Schnee sorgen natürlich immer für Probleme. Niemand, weder der Winterdienst noch die Polizei oder das THW, könnten dafür so viele Leute und Personal und Fahrzeuge vorhalten, als dass man da völlig ohne Probleme durchkommt.
So Robert Riedel vom THW Gera im MDR-Fernsehen. Auch in Hessen herrschte wegen des kräftigen Schneefalls stundenlang Stillstand auf mehreren Autobahnabschnitten. Besonders betroffen waren hier die A7 und die A4. In Nordrhein-Westfalen hatten sich nach dem turbulenten Wochenende die Verhältnisse auf der Autobahn am Montagmorgen zum Berufsstart etwas entspannt. Von einer entspannten Lage ist der Bahnverkehr in Deutschland dagegen noch weit entfernt. Viele Fernverkehrsverbindungen sind komplett gestrichen, zum Beispiel zwischen Berlin in Richtung München und Hannover, aber auch von Hamburg in Richtung Ruhrgebiet. Auch der Bahnverkehr in die Niederlande ist bis auf Weiteres eingestellt. Bei den Verbindungen nach Frankreich kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Einschränkungen. Lediglich südlich der Linie Köln-Frankfurt-Nürnberg verlaufe der Bahnverkehr nur leicht eingeschränkt, so DB-Sprecherin Anja Bröker.
Alles, was nördlich sich befindet, kämpft mit dem Unwetter und mit den Aussichten, die ja auch nicht so rosig sind.
Ziel sei es, den Schienenverkehr auf den Hauptstrecken bis Dienstagabend schrittweise wieder aufzunehmen. Dann könnten zwischen den Metropolen Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Köln und Hannover wieder Fernzüge fahren. Bisher habe es keine Fälle gegeben, in denen Fahrgäste an Bord stundenlang auf freier Strecke in Zügen strandeten. Doch vielerorts bleibe die Lage angespannt, so die DB-Sprecherin.
Es ist wirklich eine mühevolle Kleinarbeit, Handarbeit, Weichen enteisen, Schienen räumen von Schnee. Das ist alles noch nicht geschafft. In den Regionen, vor allem nördliches Nordrhein-Westfalen, gibt es weiterhin starke Einschränkungen. Auch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Großraum Halle-Leipzig. Da hat sich die Lage überhaupt noch nicht entspannt.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rät den Menschen im Norden und in der Mitte von Deutschland, bis zum Mittwoch auf Reisen zu verzichten. Bei solchen extremen Bedingungen könnten selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Doch auch innerhalb der Städte ist das Vorankommen nicht viel einfacher. So blieben am Montag in Kassel und Marburg die Busse in ihren Depots. In Leipzig und Erfurt versuchten Räumfahrzeuge, den Weg für die Straßenbahnlinien freizumachen. Auch in Nordrhein-Westfalen funktionierte der Nahverkehr am Montag nur stark eingeschränkt. An der Kälte dürfte sich so schnell nichts ändern. Extreme Nachtfröste bis zu minus 20 Grad seien diese Woche möglich, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Viele spräche dafür, dass die klärende Kälte noch bis mindestens Mitte Februar bleibe.
Johannes Kulms. Und von der realen Kälte wechseln wir zur diplomatischen Eiseskälte, die derzeit zwischen der EU und Russland herrscht. Der Fall des erst vergifteten und dann verhafteten Kreml-Kritikers Nawalny hatte für scharfe Kritik in der EU gesorgt. Der Kreml revanchierte sich, indem er am Freitag, just während des Besuchs des EU-Außenbeauftragten Borrell, mehrere Diplomaten aus EU-Ländern ausweisen ließ. Nun hat die Bundesregierung am Nachmittag wiederum einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Klaus Remme, mit welcher Begründung?
Aktion, Reaktion. So sieht es die Bundesregierung. In der Tat, ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin ist zur Persona non grata erklärt worden. Er muss das Land verlassen. Das Auswärtige Amt zitierte in seiner Erklärung die rechtliche Grundlage. Das ist Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961. Und es ist auch offiziell eine Reaktion auf die Ausweisung der drei europäischen Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen am vergangenen Freitag. Begründung der russischen Seite: Die Diplomaten hätten an nicht genehmigten Protesten teilgenommen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts stellte am Nachmittag nochmal klar, die Entscheidung Russlands war in keiner Weise gerechtfertigt. Der betroffene deutsche Diplomat sei seiner Aufgabe nachgekommen, sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren. Berlin hat sich mit den Partnern in Stockholm und Warschau abgesprochen. Auch Schweden und Polen haben heute jeweils einen russischen Diplomaten ausgewiesen. Insgesamt eine Vergeltungsaktion, durch die sich die Spannungen nach der Inhaftierung von Alexei Nawalny weiter verhärten. Das Urteil gegen Nawalny war von europäischer, auch von deutscher Seite scharf verurteilt worden, fernab von Rechtsstaatlichkeit, so hatte es die Bundeskanzlerin formuliert. Und dazu kommt, zeitgleich zu den Ausweisungen der westlichen Diplomaten am vergangenen Freitag hielt sich der EU-Außenbeauftragte Borrell zu Gesprächen in Moskau auf, aus Sicht der EU ein besonderer Affront.
Klaus Remme aus Berlin. Wir bleiben in der Hauptstadt. Übermorgen schaltet sich einmal mehr die Bund-Länder-Runde unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Über das Wochenende mehrten sich ja die Stimmen aus der Bundespolitik und auch aus einigen Ländern, die meisten derzeitigen Beschränkungen bis über den derzeit geltenden 14. Februar hinaus verlängern zu wollen. Parallel dazu wird aber auch über Öffnungskonzepte diskutiert. Jürgen König.
Zwei Tage vor dem Bund-Länder-Treffen zeichnet sich bereits die zentrale Konfliktlinie dieser Verhandlungen ab. Die Forderungen, den Lockdown zu entschärfen, werden immer lauter. Etliche Bundesländer haben bereits Stufenpläne dazu entwickelt, die bei weiter sinkenden Infektionszahlen einzelne Lockerungsschritte vorsehen. Auch Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, könnte sich das vorstellen. Im ZDF sagte er:
Wichtig ist, dass wir über einen Öffnungskonzept und eine Öffnungsstrategie miteinander sprechen. Wir müssen vorsichtig bleiben, das ist ganz sicher klar. Wir müssen auf die Mutationen achten. Aber wir sehen, dass unsere politischen Handlungen auch Erfolge haben, denn die Infektionsraten gehen ja zurück. Das ist das Ergebnis der gegenwärtigen Lage.
Insbesondere eine prioritäre Öffnung von Kitas und Schulen sei zu erwägen, so Scholz. In der Union dagegen überwiegen die Bedenken. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, in der ARD.
Ich warne jetzt aber ein bisschen davor, dass wir jetzt schon also sozusagen durchexerzierte Stufenpläne mit 8, 9 oder 10 Stufen haben, die dann möglicherweise auf den Tag terminiert sind und dann nicht zu halten sind. Das auf Sicht fahren nervt. Aber das auf Sicht fahren ist das Einzige, was wirklich hilft.
Melanie Brinkmann, Virologin im Helmholtz-Zentrum Braunschweig, sieht das ähnlich. Dass die Zahlen sinken, dürfe nicht zu falschen Hoffnungen führen, sagte sie im Deutschlandfunk. Die kursierenden Virusmutanten würden eine immense Gefahr darstellen. Zur Bekämpfung der Pandemie müsse die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter unbedingt wieder gegeben sein. Erst ab einem Inzidenzwert von 10 seien Lockerungsmaßnahmen vorstellbar. Nötig sei dazu eine langfristige Strategie mit zielgerichteten Maßnahmen, etwa streng kontrollierten Hygienekonzepten. Und nötig sei auch eine Perspektive.
Die Menschen wollen wissen, wann kann ich mir wieder was erlauben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder eine Perspektive bekommen, wie es weitergeht. Und die Menschen müssen auch wissen, was uns droht, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Und ich fürchte, dass wir bei den hohen Inzidenzen ganz schnell wieder bei der Kommunikation sind. So, jetzt steigen die Zahlen wieder, weil das System nicht stabilisiert werden kann bei hohen Fallzahlen. Und jetzt müssen wir wieder Maßnahmen ergreifen. Jetzt müssen wir doch den Friseur wieder schließen. Und das ist genau das, wo wir nicht wieder hinkommen wollen.
In der heutigen Kabinettssitzung beschloss die Bundesregierung, wie schon im letzten Jahr, eine Prämie für das Personal von Krankenhäusern mit Corona-Patienten. Kliniken mit über 500 Betten kommen dafür in Frage, wenn sie mehr als 50 Corona-Patienten behandelten, kleinere Häuser bereits ab 20 Covid-Fällen. Über die Verteilung der Prämien sollen wiederum die Kliniken entscheiden. Corona-bedingt besonders belastete Beschäftigte können bis zum Juni steuerfrei jeweils bis zu 1.500 Euro bekommen. Die Gesellschaft sei sehr dankbar für ihren Einsatz, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, am Nachmittag.
Besonders die Pflegekräfte stehen dabei unter Druck. Sie setzen sich Tag und Nacht für ihre Covid-19-Patienten ein. Das sind harte Schichten, psychisch belastend, wenn Intensivpatienten schwerst erkranken und auch sterben, und körperlich hart, weil sie im Dienst nur unter strengen Schutzvorkehrungen, auch mit körperlichen Belastungen, etwa was die Schutzausrüstung angeht, arbeiten können.
Für diese Prämie will der Bund 450 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Doppelt so viel wie im Frühjahr des vergangenen Jahres.
Der Bericht von Jürgen König. Einigkeit scheint derzeit zumindest darüber zu herrschen, dass in dem Moment, wenn die Infektionslage tatsächlich Teilöffnungen zulässt, die Schulen auf der Prioritätenliste oben stehen sollen. Welche Hygienekonzepte hier empfohlen werden, dazu äußerte sich heute Bildungsministerin Anja Karliczek. Christiane Habermals hat zugehört.
Ist Maskentragen im Unterricht sinnvoll? Mit welchen Maßnahmen lassen sich Kontakte in Schulen wirkungsvoll reduzieren? Welche Regelungen müssen für den Schulweg gelten, damit es möglichst zu keinen Infektionen kommt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Leitlinie, die heute von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und beteiligten Wissenschaftlern vorgestellt wurde. Für das Konzept wurden 40 internationale Studien ausgewertet, zahlreiche wissenschaftliche Fachgesellschaften, aber auch Lehrerverbände, Schüler- und Elternvertreter und Gesundheits- und Schulbehörden waren beteiligt. Das Ergebnis: Schule ist auch in Pandemiezeiten sicher möglich, wenn denn die Hygienemaßnahmen strikter als bisher eingehalten werden. Es sei wichtig, bei den Schulöffnungen vorsichtig vorzugehen, gerade mit Blick auf die neu aufgetretenen Virusmutationen, mahnte Karliczek.
Und daher ist es wichtig, dass wir für das Wie, also die Art und Weise, wie wir dann schrittweise die Schulen wieder öffnen, den Verantwortlichen für die Schulen vor Ort wissenschaftlich entwickelte klare Handlungsempfehlungen an die Hand geben können.
Die wichtigsten Punkte: Unterricht in festen Gruppen, gestaffelter Unterrichtsbeginn, bei hohem Infektionsgeschehen Wechselunterricht mit halbierten Klassen und Distanzunterricht für ältere Jahrgänge. Regelmäßiges Lüften und das Tragen von Masken im Unterricht sind ebenso klar empfohlene Maßnahmen wie die Reduzierung von Personenzahlen in Schulbussen und im öffentlichen Nahverkehr.
Ganz wichtig, diese Maßnahmen wirken nur im Paket. Wir können uns nicht einzelne heraussuchen, sondern wir müssen sie aufeinander abgestimmt umsetzen. Und ebenso wichtig, die Ausgestaltung der Maßnahmen ist abhängig vom Infektionsgeschehen. Und sie muss auf regionaler und lokaler Ebene erfolgen. Und dort müssen gegebenenfalls auch Anpassungen vorgenommen werden,
betonte die Koordinatorin des Expertenteams, die Epidemiologin Eva-Annette Rehfuß. Das Papier regelt auch, wer in Quarantäne geschickt wird, wenn ein Corona-Fall in einer Klasse auftritt. Die Leitlinien sollen laufend aktualisiert und dem neuesten wissenschaftlichen Stand angepasst werden, kündigte Rehfuß an. Ab welchem Inzidenzwert welche Maßnahmen greifen sollen, dazu trifft das Papier keine Aussage. Die Entscheidung, wann die Schulen wieder öffnen dürfen, müsse von der Politik getroffen werden, betonte Karliczek. Beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch dürfte der Umgang mit Schulen und Kitas eines der wichtigsten Themen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bat um Geduld. Man sei sich bewusst, dass für viele Kinder und Jugendliche die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht auch eine Frage von Lebenschancen sei, erklärte der CDU-Politiker.
Deswegen ist das eine Entscheidung, die echt schwerfällt, die jedem, der politische Verantwortung hat, schwerfällt, dort eben zu Beschränkungen zu kommen. Und so ist es andersrum aller Mühen wert, zu schauen, wie es eben auch wieder Zug um Zug, schrittweise bei Kitas und Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen losgehen kann.
Einige Bundesländer legten dafür schon mal vor. Schleswig-Holstein präsentierte einen Plan, der die Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb an Schulen und Kitas bereits vorsieht, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 sinkt. Und auch Thüringen und Niedersachsen haben bereits eigene Öffnungspläne.
Christiane Habermals. Heute trat auch eine neue Impfverordnung in Deutschland in Kraft. Sie sieht unter anderem vor, dass in Einzelfällen Jüngere mit schweren Krankheiten früher geimpft werden. Und sie legt fest, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur an unter 65-Jährige geht. Rund um AstraZeneca ist Unruhe entstanden. Südafrika stoppte die Impfkampagne mit diesem Wirkstoff, da sie ersten Studien zufolge bei der südafrikanischen Virusmutation kaum vor leichten und moderaten Erkrankungen schützt. Der Impfstoff von BioNTech Pfizer scheint dagegen gegen die südafrikanische Variante zu wirken. Dafür sorgten hier Meldungen aus einem Altenheim in Osnabrück für Sorgen. Dort war es nach der zweiten Impfung mit dem BioNTech-Wirkstoff zu einem Ausbruch der englischen Variante gekommen. Was das für die Perspektiven der Impfprogramme bedeutet, ordnet unser Wissenschaftskollege Volkert Wildermuth ein.
Fangen wir mit der englischen Variante an. Im Reagenzglas sind alle Impfstoffe in der Lage, B.1.1.7 auszubremsen. Und auch in der Praxis scheint das zu funktionieren. Der Ausbruch in Osnabrück ist dazu kein Widerspruch. Die 14 Menschen im Altenheim sind nämlich völlig gesund. Das Virus wurde bei ihnen nur über Tests nachgewiesen. Die ganzen Wirksamkeitsangaben zu den Impfstoffen beziehen sich aber auf die Krankheitssymptome. Die scheint die Impfung auch in Osnabrück bislang verhindert zu haben. Es ist aber durchaus möglich, dass sich das Virus sozusagen unterschwellig etwas vermehrt, sodass der Test anschlägt und die Menschen auch ein wenig infektiös sind. Die südafrikanische Variante B1351 ist für die Impfung aber eine größere Herausforderung, vielleicht mit der Ausnahme BioNTech-Pfizer. AstraZeneca musste jedenfalls gerade eingestehen, dass die Impfung nur 10% der durch B1351 ausgelösten Krankheiten verhindern kann. Viel zu wenig, sagt die Regierung in Südafrika und will stattdessen das noch gar nicht zugelassene Produkt von Johnson & Johnson einkaufen. Das ist in den USA und in Großbritannien sehr effektiv. In einer Studie in Südafrika lag die Wirksamkeit aber nur bei knapp 60%. Der Impfstoff von Novavax erreichte mit rund 50% eine ähnliche Größenordnung. Klingt nicht allzu überzeugend, aber aus Südafrika gibt es gute Nachrichten im Kleingedruckten. Beide Impfstoffe verhindern auch bei der Variante B1351 schwere Covid-19-Verläufe, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle. Auch AstraZeneca gibt sich in dieser Hinsicht optimistisch. Die enttäuschende Studie hat schwere Verläufe nämlich gar nicht in den Blick genommen und die Laborwerte deuten auf eine gewisse Schutzwirkung hin. Zumal alle Impfstoffhersteller auch an Upgrades für ihre Produkte forschen. Unterm Strich zeigen all diese Ergebnisse vor allem eines: Die Erwartungen an die Impfstoffe müssen angepasst werden. Sie schützen jeden einzelnen Impfling nach wie vor sicher vor den schweren Folgen von Covid-19. Vielleicht steckt man sich trotzdem an, muss sich ein paar Tage mit Fieber ins Bett legen, aber ein Krankenhausaufenthalt wird wohl nicht nötig sein. Auf der anderen Seite wird es schwierig, per Impfung eine Gruppenimmunität zu erreichen und das Virus und alle Varianten ganz aus dem Land zu treiben. Auch wenn Boris Johnson gerade darauf hingewiesen hat, dass die Impfstoffe auch die Übertragungen des Virus deutlich einschränken, werden wir auf Dauer mit SARS-CoV-2 leben müssen. Dank der Impfungen sollte das aber auch ohne überlastete Intensivstationen und vor allem ohne hohe Todeszahlen möglich sein.
Volkert Wildermuth ordnete die jüngsten Studien zu Corona-Impfstoffen ein. In Österreich zeigte die Politik gegen SARS-CoV-2 heute zwei Gesichter. Einerseits sprach die Regierung in Wien eine Reisewarnung für das Bundesland Tirol aus. Der Grund? Dort breitet sich die zuerst in Südafrika festgestellte Virusmutation ziemlich rasant aus. Andererseits sind in Österreich seit heute Schulen, Geschäfte und Friseure wieder geöffnet. Hinein darf man allerdings nur nach Vorlage eines negativen Corona-Tests. Andrea Bär aus Wien.
Die Teilöffnungen unter Auflagen in Österreich. Sie lockten schon am frühen Morgen viele Menschen vor die Geschäfte, in Friseure oder zu einer Massage. Auch in der Wiener Fußgängerzone gab es lange Schlangen. Vor allem Kleidung und Schuhe waren gefragt.
Ja, man sollte es einfach so langsam vorangehen, weil wie Sie jetzt sehen, die Schlangen sind ein bisschen lang.
Denn mit den übervollen Winterlagern lockte der Handel mit Rabatten von 50% oder sogar 80%. Diese Frau findet die Öffnung von Friseuren oder Geschäften unter Auflagen nicht gut.
Aber wir sind trotzdem da.
Aber die Corona-Zahlen, die seien einfach zu hoch.
Und jetzt kommt diese andere, wie sagt man, von wo sind die?
Es stellt sich heraus, sie meint die hochansteckende Coronavirus-Variante, die sich in Tirol ausgebreitet hat und die Österreich in Atem hält. Eine Innsbrucker Virologin hatte deswegen vorgeschlagen, Tirol unter Quarantäne zu stellen oder den Lockdown dort zu verlängern. Die Tiroler Wirtschaft sowie ÖVP-Regierungschef Günther Platter liefen dagegen Sturm. Und am Sonntag verhakten sich Platter und der grüne Bundesgesundheitsminister Rudolf Anschober bis tief in die Nacht. Laut Land Tirol gibt es bisher 165 bestätigte Fälle der Mutante, die zuerst in Südafrika gefunden worden ist. Doch Experten widersprechen. Auch Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nennt eine Zahl fast doppelt so hoch.
Wir sprechen zurzeit von 293 bestätigten Fällen der Südafrika-Variante in Tirol durch Sequenzierung. Und es gibt weitere ca. 200 Verdachtsfälle, die mittels mutationsspezifischer PCR identifiziert wurden, wo die Validierung durch Sequenzierung noch aussteht. Das ist eine Anzahl, die es in Europa in zumindest mir bekannten sonstigen Datensätzen nicht zu finden ist.
Der Streit um den Umgang mit Tirol wurde heute unterdessen mit einer Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz zumindest vorerst eingedämmt, indem die Reisewarnung der türkis-grünen Bundesregierung für Tirol bekannt gegeben wurde. Darin warnt die Bundesregierung vor nicht notwendigen Reisen nach Tirol und fordert alle auf, die in den letzten zwei Wochen dort waren, sich testen zu lassen. Das gilt auch für Menschen, die aus Tirol in ein anderes Bundesland reisen wollen. Es sei dennoch von mehr Clustern auszugehen, in Österreich und in der EU. Die Reisewarnung für Tirol ist nach erster Einschätzung von Juristen rechtlich unverbindlich. Es gibt also viel Diskussionsbedarf, doch die Hauptbeteiligten wollten sich nicht öffentlich äußern. Weder Bundeskanzler Sebastian Kurz noch Gesundheitsminister Rudolf Anschober und auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, ÖVP, lehnte bisher Interviewanfragen ab. Noch am Vormittag hatte Tirol einen Versuch unternommen und eigene Maßnahmen präsentiert. Darin zum Beispiel enthalten negative Antigentests für die Seilbahnbenutzung sowie flächendeckende PCR-Tests in Bezirken mit hoher 7-Tages-Inzidenz. In Tirol regiert die ÖVP mit den Grünen und der Fraktionsvorsitzende Gebi Meyer sagte im ORF:
Wir glauben jetzt mal strengere Kontrollen bei den Grenzen, bei den Zweitwohnsitzen, dann mal Schluss damit den Skifahrern. Wir sind jeden Tag bereit, die Situation neu zu bewerten.
In anderen Bundesländern waren viele unterdessen mit der Teilöffnung des dritten Lockdowns beschäftigt. Doch der Wiener Friseur Thomas Kopitz war nicht zufrieden.
Ich bin extrem enttäuscht, vor allem von dieser Vorgangsweise, dass man uns hier jetzt zwingt zu öffnen und dann zwingt, unsere Kunden dazu zu bringen, dass sie Tests vorweisen, Gesundheitszeugnisse. Wir durften zuvor nicht einmal einen Ausweis kontrollieren, wenn der Kunde nicht zahlen konnte.
Was die teilweise Öffnung des nunmehr dritten Lockdowns in Österreich angeht, waren viele Experten ohnehin skeptisch. Sie erwarten wieder steigende Zahlen.
Corona-Politik mit zwei Gesichtern. Über die Lage in Österreich berichtete Andrea Beer und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Themenwechsel. Eine Woche nach dem Militärputsch in Myanmar spitzt sich die Lage in dem südostasiatischen Land zu. Zwar erneuerten die Machthaber ihr Versprechen, Neuwahlen zu organisieren, doch ein Datum dafür bleiben sie weiterhin schuldig. Vielen Menschen in Myanmar ist das zu wenig. Am dritten Tage in Folge protestierten Zehntausende auf den Straßen gegen den Putsch und für eine Rückkehr zur Demokratie. Holger Senzel.
Zehntausende sind auf den Straßen. In der Hauptstadt Naypyidaw, in der Millionenmetropole Yangon, aber auch in vielen kleinen und mittleren Städten. Am Morgen begann ein Generalstreik. Jugendliche mit Motorradhelmen, Alte in traditioneller Kleidung, Mönche in safrangelben Roben, drei Finger ausgestreckt. Das Zeichen des Protestes aus der Tribute von Panem Filmtrilogie, das auch die Demonstranten in Thailand der Staatsmacht entgegenrecken. Polizei und Militär marschierten mit Sturmgewehren und Pumpguns auf, hielten sich jedoch weitgehend zurück. Nur einmal setzte die Polizei in der Hauptstadt Naypyidaw kurz einen Wasserwerfer gegen die Menschenmassen ein. Das Internet funktioniert heute zumindest wieder sporadisch. Immer wieder hatte die Militärregierung es in den vergangenen Tagen abgeschaltet, da die Protestbewegungen vor allem über soziale Medien kommunizieren. Trotzdem werden die Proteste von Tag zu Tag größer, schildert diese junge Frau aus Yangon, die anonym bleiben möchte.
Überall in der Stadt protestieren die Menschen. Protestieren auf der Straße, protestieren zu Hause in den Fenstern und auf den Balkonen. Zehntausende auf den Straßen und im Staatsfernsehen sehen wir nur Propaganda, Berichte über die guten Taten des Militärs. Das fühlt sich an wie eine Zeitreise in die 90er, die finsteren Jahre der Militärdiktatur. Propaganda News on the broadcasting
media. Das Klappern mit Topfdeckeln und Pfannen ist die Begleitmusik des Protestes. Die Menschen befolgen somit die nächtliche Ausgangssperre und zeigen dennoch lautstark ihren Unmut. Tausende Autohupen fallen ein in den Rhythmus der Wut, des Widerstandes und der Trauer. Und zugleich werden es immer mehr, die auf den Straßen mitmarschieren.
Wir sind alle Krankenschwestern eines Regierungskrankenhauses. Wir wollen die Bewegung des zivilen Ungehorsams unterstützen. Und wir fordern alle Regierungsmitarbeiter auf, sich dieser Bewegung anzuschließen. Unsere Botschaft an die Öffentlichkeit ist, dass wir dafür kämpfen, diesen Militärputsch zu beenden und dass wir für unser eigenes Schicksal kämpfen.
Wir gehören zu einer Gewerkschaft von Ingenieuren. Wir wollen nicht zulassen, dass diese Militärdiktatur in die nächste Generation weitergetragen wird. Die Generäle sollen aus dem Fenster schauen und sehen, das Volk will sie nicht. Stoppt die Militärdiktatur und lasst Aung San Suu Kyi frei, rufen die Demonstranten. Die 75-jährige Staatsrätin wird offenbar in ihrer Residenz festgehalten. Kontakt nach außen hat sie nicht. Die Militärs haben die sogenannte Stimme der Demokratie vorerst zum Schweigen gebracht. Mutter Chu, wie die Birmesen sie liebevoll nennen, ist in Myanmar sehr beliebt. Ihre Partei NLD hatte die Wahlen im November vergangenen Jahres haushoch gewonnen. Die Armee sah dadurch ihre Machtposition bedroht, sprach von Betrug und putschte. Nun ist die Angst groß, dass sie den Protest der Straße gewaltsam niederschlagen könnte.
Holger Senzel berichtete. Zum Schluss noch einmal ins Inland. 6 Landtagswahlen und eine Bundestagswahl stehen in diesem Jahr an. Alle stehen unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie. Umso mehr bemühen sich Parteien auch jenseits des aktuellen Konfliktmanagements um ihr Profil. Nicht wenige in der SPD setzen dabei auf eine linkere Ausrichtung ihrer Partei und ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund. Da mag es Zufall sein oder auch nicht, dass die SPD-Vorstandsklausur heute zeitlich genau zusammenfiel mit dem Termin der Linkspartei, auf der die ihr Wahlprogramm vorstellte. Johannes Kuhn hat sich beide Termine für uns angeschaut.
Die Botschaft, die Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Abschluss der SPD-Vorstandsklausur anbringen möchte, ist klar. Seine Partei hat nicht nur Corona, sondern auch die Zukunft im Blick.
Die Sozialdemokratische Partei hat einen Plan für die 20er Jahre und sie will die künftige Regierung führen.
Die Umfragen geben diesen Führungsanspruch seit längerem nicht mehr her. Mit um die 15% verharrt man hinter Union und Grünen. 4 Schwerpunktthemen nennt Scholz, die bis zur Bundestagswahl Bewegung nach oben bringen sollen.
Erstes Thema, wir wollen den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Zweites Thema, wir wollen alles dazu beitragen, dass wir es hinbekommen, eine moderne Mobilität zu organisieren. Drittes Thema, wir wollen die digitale Souveränität Deutschlands voranbringen. Und die 4. Zukunftsmission ist, dass wir etwas tun für ein modernes Gesundheitswesen.
Die SPD will sich als Fortschrittspartei positionieren, mit einem Staat, der diesen Fortschritt maßgeblich mitorganisiert. 50 Milliarden Euro jährlich soll der Bund für den Umbau der Wirtschaft bereitstellen. SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans.
Klimaschutz, und das ist sozialdemokratische Politik, der darauf aufsetzt, dass wir die Wirtschaft aktivieren, dass wir Lust am Erfinden machen. Es geht um Technologie, es geht um die Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Und damit wird auch deutlich, das ist nicht eine Frage, die man lösen kann mit Konservieren. Konservative Politik ist dafür nicht der richtige Ansatz.
Stützung von Sozialstaat und Gesundheitswesen, Klimaumbau mit hohem Staatsfaktor, moderne Mobilität. Ein paar Kilometer weiter östlich kann sich linken Co-Chef Bernd Rieksinger einen Seitenhieb nicht verkneifen.
Die Überschriften scheinen ja direkt von uns abgeschrieben zu sein. Ich glaube, der entscheidende und wesentliche Unterschied ist, dass wir uns nach der Wahl auch an unser Wahlprogramm halten.
Was bislang auch nicht besonders schwer war, denn im Bund regierte die Linke noch nie mit. Nun aber sei die Zeit reif für neue soziale Mehrheiten, so erneut Linken-Co-Chefin Katja Kipping. Der Entwurf für das Wahlprogramm hat im Sozialen seinen Schwerpunkt. 13 Euro Mindestlohn, ein garantiertes Mindesteinkommen von 1.200 Euro, eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV. Und auch bei der Rente will die Linke den Systemwechsel, so Kipping.
Nämlich eine solidarische Rentenversicherung, Erwerbstätigenversicherungen, die alle einzahlen, auch Minister, Beamte und Abgeordnete. Und wir wollen eine solidarische Mindestrente, die nach unten hin absichert, dass kein Rentner, keine Rentnerin im Alter unter 1.200 Euro fallen.
Solche Programme sowie die Corona-Folgekosten soll eine Vermögensabgabe für Millionäre finanzieren. Zudem will die Linke auch eine Vermögenssteuer einführen, allerdings mit Freibeträgen im Millionenbereich. Weitere Pläne der Linken? Eine emissionsfreie Wirtschaft bis 2040 und eine Regelarbeitszeit von etwa 30 Stunden die Woche. Rieksinger?
Wir meinen, wir haben so hohe Produktivität, dass die Arbeit mehr um das Leben kreisen kann, als dass das ganze Leben um die Arbeit kreisen muss.
Maximalforderungen, die in vielen Teilen der Partei als unverhandelbar gelten, keine Bundeswehreinsätze im Ausland, keine höheren Verteidigungsausgaben und ein Verbot von Rüstungsexporten. Bei diesen Fragen wäre ein grün-rot-rotes Bündnis am schwierigsten. Allerdings zeigen sich die Grünen bislang ohnehin reserviert, zudem geben Umfragen keine Mehrheit her. Die linke Parteibasis wird nun über das Wahlprogramm diskutieren. Im Juni soll es verabschiedet werden. Ende Februar nimmt die Linke aber zunächst Corona-bedingt den dritten Anlauf, auf ihrem Parteitag ein neues Führungsduo zu wählen.
Johannes Kuhn über die Profilsuche bei der Linken und bei der SPD zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.